Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast, beziehungsweise mit mir, Kim Sternemann. Es ist wieder soweit. Ich mag dir ein bisschen was zum Zuhören mitgeben, zum Lernen, vielleicht auch zum Staunen und Erkennen und vor allem auch zum Hineinfühlen. Und weil ich immer wieder drum gebeten worden bin, diese Folge aufzunehmen, mache ich das heute. Das heißt, die heutige Folge widmen wir mal der Netflix-Sendung Love is Blind und zwar der zweiten Staffel. Ich habe ja schon bei Instagram letzte Woche auch eine kleine Story dazu geteilt und gesagt, wie ich so das Gesamtkonzept finde oder auch das ein oder andere Paar aus traumatherapeutischer Sicht sehe. Und ich mag das hier gerne nochmal im Podcast aufgreifen, weil es hier einfach ein bisschen mehr Zeit und Raum gibt, da auch nochmal in die Tiefe zu kommen. Deswegen, falls dich das generell interessiert, die Dynamik hinter solchen Love-Stories, sage ich jetzt mal, dann hör gern rein, denn vielleicht ist es auch interessant für dich, wenn du an der einen oder anderen Stelle selbst auch mal drüber nachdenkst, Coach zu werden oder dich mehr und mehr mit der Materie auseinandersetzen möchtest, dass du da einfach mal reinfühlst, ob das Sachen sind, die du vielleicht selber auch so wahrgenommen hast, die du in dir als Resonanz gespürt hast oder wo du vielleicht auch mit deinen Freundinnen drüber geredet hast. Deshalb, lean back, nimm dir ein Cappuccino oder ein Kaltgetränk deiner Wahl und dann gucken wir uns doch mal an, wie Love is Blind in puncto Bindungstrauma und Traumatherapie abschneidet. Bevor wir reinstarten, mag ich dich noch daran erinnern, im April startet die vierte Runde meiner Beziehungscoaching-Ausbildung. Und in dieser Ausbildung lernst du alles, was es braucht, um traumakompetent und nervensystemregulierend mit Menschen an ihren Beziehungsthemen arbeiten zu können. Der Markt ist riesig, die Welt ist voll von Beziehungsproblemen. Vielleicht hast du welche, vielleicht haben deine Freundinnen welche oder aber Menschen, die du aus deinem Umfeld kennst. Und die Nachfrage nach guten Coaches, nach Räumen, in denen wirkliche Transformation und Heilung stattfinden kann, ist da. Es gibt einen Riesenbedarf und es gibt vor allem einen Riesenbedarf an guten Coaches, denn viele Menschen haben ja schon mal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Die wenigsten sind damit erfolgreich geworden und vieles davon nützt halt niemandem etwas, der in einem chronisch dysregulierten Nervensystem durch die Welt geht. Deswegen, wenn dich das anspricht, du immer schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, dann ist doch 2026, das ist auch im chinesischen Astrologiekalender das Jahr des Pferdes, da ist doch Zeit, endlich mal loszugaloppieren, würde ich behaupten. Melde dich gerne über den Link in den Shownotes zu einem ersten Kennenlerngespräch an und dann sehen wir uns ganz bald in einem Infocall zur Ausbildung. Jetzt aber erst einmal viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du Love is Blind generell geguckt hast, Staffel 1 oder 2. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen tatsächlich einmal komplett durchgeguckt, inklusive Reunion, weil ich gar nicht so into the game war, um ehrlich zu sein. Aber mich machen halt solche Experimente natürlich immer neugierig, weil ich da so ein bisschen durch die Bindungsbrille drauf gucke. Das heißt, ich mag mal vorab sagen, dass ich das tendenziell ein echt süßes Experiment finde. Also so diese Idee natürlich, dass wir einander kennenlernen, ohne dass wir so abgelenkt sind durch das Aussehen oder da vielleicht schon total schnell jemanden rastern. Finde ich grundsätzlich eine total schöne Idee. Also da ist ja was sehr, sehr Wertschätzendes drin und ja, so ein bisschen auch das, was wir manchmal, glaube ich, gerne glauben möchten, so dass wir natürlich einen Menschen überwiegend aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Charakters lieben wollen. Und ich finde aber auch, dass diese Sendung halt ganz gut zeigt, dass das halt nicht für alle Menschen passend ist. Also, dass halt eben auch, und das ist auch meine persönliche Meinung, das Äußere eine Rolle dabei spielt, ob wir uns dann letztendlich wirklich in jemanden verlieben oder, wie das Sprichwort auch so schön sagt, ob wir den anderen denn dann wirklich riechen können. Das heißt, unsere Sinne, also riechen, schmecken, hören, tasten, das gehört irgendwie auch dazu. Das heißt, darüber wertet ja unser System tatsächlich auch mit aus, ob wir jemanden zum einen vom Immunsystem her, also unsere Immunsysteme kooperieren an der Stelle. Das heißt, wenn so unser Genmaterial zusammenpasst, dann fühlt sich das Küssen auch gut an und dann können wir den anderen tatsächlich auch gut riechen und schmecken und vor allem auch die Stimme hören und wir mögen es denn anzufassen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann entwickeln wir halt auch so eine natürliche Ablehnung, könnte man sagen. Beziehungsweise wir spüren da halt nicht so richtig, dass der Funke überspringt. Und Gleiches macht halt auch unser Bindungssystem. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich jemanden sehe, kann das in erster Linie ein Nachteil sein, weil ich auf jemanden etwas projiziere, gewisse Attribute, Mimik, Gestik, Körpersprache, Stimmlage, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass ich mich unsicher gefühlt habe oder etwas als bedrohlich und ängstlich bewertet habe, was dann wiederum im gegenwärtigen Kontakt dazu führen kann, dass ich der Person nicht nahe kommen möchte, also dass ich auch eher so auf Abstand gehe. Oder eben, es kann halt auch sein, dass dieser Mensch in mir halt etwas bedient, also ein Muster durch seine Attribute, Gestik, Mimik, Körpersprache, die dazu führen, dass ich ihm nah sein möchte. Das heißt, das ist alles immer ein bisschen tückisch, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Verliebtsein für die meisten Menschen sehr unromantisch, ganz, ganz viel mit Projektionen zu tun hat und weniger eigentlich mit dem Menschen per se. Ist das also etwas, was in diesem Experiment in erster Linie ein Vorteil sein kann? Aber es zeigt sich ja dann auch nach hinten raus, was passiert, wenn die beiden denn dann wirklich aufeinandertreffen. Das heißt, an dem Punkt können wir dann als Zuschauer wirklich erleben, wie denn dann so, ich sag mal, Nervensysteme, Bindungssysteme in völlige Überforderung geraten, wir nicht mehr sagen können, ob wir den anderen wirklich wollen, dieses High, also dieser Vibe auf einmal komplett einfach weg ist und der ein oder andere dann vielleicht auch eher in so tendenziell in Anführungsstrichen hässliche Bindungsmuster verfällt, nämlich wie Gaslighten, sich zurückziehen, Mauern, nicht mehr ehrlich sein können. Und all das kann man, finde ich, total gut aus dieser Bindungsposition irgendwie beobachten, weil sich da einfach so viel zeigt. Aber ich mag mal vorne mit euch einsteigen. Das heißt, das Experiment läuft ja so, dass die Leute sich nicht kennen und in diese Pots kommen und dann einander erstmal kennenlernen dürfen. Und obwohl wir uns nicht sehen, muss man schon sagen, dass wir über die Stimme mit jemandem schon sehr viel mitschwingen können. Das bedeutet alleine die Stimmlage, die Tiefe der Stimme oder aber auch die Höhe der Stimme, die machen was mit uns. Ne? Ich glaube, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie er heißt, der junge Mann, der Jan, glaube ich, der dann auch die Loren gedatet hat, der hat das ja so schön formuliert. Sie hat so einen schönen Duktus. Ja, das heißt, es ist tatsächlich so, Stimme macht was mit uns. Und das kannst du auch mal hier für dich in diesem Podcast überprüfen. Also wahrscheinlich hörst du den Podcast, weil du mir irgendwie gut folgen kannst, weil du dich darin wiedererkennst und weil du wahrscheinlich auch mit meiner Stimme in Resonanz gehst. Und das ist gar nicht so abwegig, denn du musst dir vorstellen, für Kinder oder Babys ist es so, dass das, womit sie ganz, ganz schnell auch Entspannung und Beruhigung erleben, ist die Stimmlage ihrer Mama oder ihres Papas. Das hat zum Beispiel auch den Grund, warum wir dann so Geräusche machen, um Kinder zu beruhigen, wie so ein Sch, ja, oder wir summen und singen. Das heißt, wir können über unsere Stimme in einem anderen System sowas wie Koregulation entstehen lassen. Eine Regulierung, eine Entspannung, so ein Ankommen und so ein Ruhigwerden einfach letztendlich. Daraus schöpfen wir dann Qualitäten wie Vertrauen, Sicherheit, Zugehörigkeit und tatsächlich dann am Ende Bindung. Das heißt, die sehen sich nicht, aber die hören sich. Und es macht ganz viel mit einem. Und ich mag jetzt gar nicht so spezifisch auf die Paare eingehen, sondern ich finde tendenziell eher interessant, dass dieses Experiment an sich ein sehr überforderndes ist. Also wenn wir so aus Nervensystemperspektive drauf blicken und auch Bindungssystem, dann löst natürlich alleine dieses "Ich sehe dich nicht" eine riesen Aufregung aus. Also so eine Vorstellungskraft wird befeuert und da geht natürlich so ein Fantasieren los von wie ist der andere, wie sieht er aus, wie groß ist er, wie klein ist er. Das heißt, also da wird ja schon auch irgendwie so ein bisschen so eine Angst befeuert natürlich, die dann auch so eine Aufregung macht und so ein bisschen so ein Nervenkitzel und natürlich einfach ein Riesenfantasieren darüber, ist das er oder sie jetzt der Richtige. Das heißt, eigentlich kreiert dieses Experiment auch in den Pots eine Riesenüberforderung, könnte man sagen. Das heißt, an sich ist das ja wirklich schon etwas, also die sehen sich nicht, die kennen sich nicht, die daten sich da irgendwie am Anfang erst einmal und sollen dann so out of the blue eigentlich entscheiden, will ich dich heiraten oder nicht. Natürlich können die da jederzeit irgendwie Nein sagen und aussteigen. Aber ich würde behaupten, dass dieses ganze Experiment eine ganz schöne emotionale Achterbahnfahrt ist. Und hinter diesem Aspekt finde ich es eigentlich super spannend zu sehen. Also wie handhaben denn die Teilnehmer diese emotionale Achterbahnfahrt und wie stabil sind sie eigentlich? Und ich würde behaupten, diesen Schritt dann final zu gehen und sich zu committen, ist schon was, was auf jeden Fall ein Zeichen dafür ist, dass da jemand eine gewisse Kapazität mitbringt, seine Gefühle halten zu können, die da wahrscheinlich Achterbahn gefahren sind, bei der Entscheidung, mit wem will ich denn jetzt eigentlich weitergehen und mit wem möchte ich mich da auch tatsächlich dann in diesen nächsten Schritt hinein entwickeln von, ich frage sie jetzt, ob sie meine Frau werden will. Und ich finde schon bei dem einen oder anderen Kandidaten, beispielsweise beim Jan, hat man dann ja auch ganz gut gesehen, dass sein Bindungssystem relativ stark dann auch angeschlagen hat, weil er, glaube ich, in einer Folge dann, bevor er, glaube ich, Loan gedatet hat, auch gesagt hat, er ist halt generell, hat er die ganze Zeit sehr, sehr viel gezweifelt, ne? Also so eine klassische Struktur von alles in Frage stellen und sich dann auch in Frage stellen. Also so diese Frage danach, freut sich eigentlich irgendjemand, dass ich hier bin? Und das Spannende ist, wenn wir solche Ideen in den Raum stellen, über uns, die Welt oder aber auch andere Menschen, dann sagt das eine Menge über die eigene Biografie aus. Wenn du denn dann beispielsweise Beziehungscoach bist oder dich mit Trauma beschäftigst. Denn das eine ist ja, okay, hier gibt's niemanden, der zu mir passt, den ich gut finde, aber natürlich die Frage in den Raum zu stellen, freut sich mein Gegenüber, wenn ich da bin, ist ja eine sehr existenzielle. Und ich finde, es ist schon auch sehr sichtbar geworden, dass das so Teil seiner Dynamik war, also ständig abzuwägen, an sich zu zweifeln und irgendwie immer wieder so die Frage in den Raum zu werfen, bin ich hier willkommen? Und aus Bindungstraumasicht ist das natürlich die erste Frage, die wir quasi, mit der wir geboren werden, dass wir es brauchen, dass wir in diese Welt hineingeboren werden durch unsere Mama und wir dann Erwachsene erwarten, die uns liebevoll willkommen heißen. Und liebevoll willkommen heiße ich jemanden, in dem ich mich zuwende, mich kümmere, eingestimmt bin und eigentlich meine ganze Aufmerksamkeit erstmal auf dieses kleine Wesen richte. Wenn das nicht stattfindet, dann bleibt tatsächlich diese riesengroße Frage, vor allem im Kontakt, also in so Bindungsdynamiken, immer offen. Das ist so wie so eine stetige Begleitung, die ich habe, dass ich immer wieder in Frage stelle, will der andere mich wirklich? Bin ich liebenswürdig? Bin ich gut genug? Bin ich hier wirklich willkommen? Und das ist natürlich etwas, das zeigt sich natürlich genau durch dieses Experiment extrem, weil du kannst halt keine Gesichter sehen, du kannst keine Mimik deuten. Du musst dich irgendwie darauf verlassen, dass du eine Stimme hörst und jemand dir dann trotzdem auch Gefühle spiegelt und ehrlich zu dir ist. Und das Einzige, was ich da sehe, ist, dass ich es völlig verständlich finde natürlich, dass da die eigene Bindungsdynamik maximal entfacht wird, gerade wenn man jemand ist, der einfach sehr, sehr doll zweifelt an sich und vor allem an sich im Kontakt, dass das befeuert wird. Des Weiteren fand ich halt super interessant, dieses erste Aufeinandertreffen tatsächlich auf Kreta. Und da zeigt sich auch nochmal, wie krass denn dann eigentlich so ein Bindungssystem und so ein Nervensystem übernimmt und sich dann einfach Verhaltensweisen zeigen, wo der ein oder andere vielleicht überrascht ist oder man das so ein bisschen negativ bewertet oder wo auch ganz bewusst dann eine Teilnehmerin am Ende sagt, na, das hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Und ich glaube, das war so ein bisschen bei Wendy und Jubirel ja der Fall, dass sie dann so beim ersten Aufeinandertreffen, dass sie eigentlich dann schon direkt gespürt hat, oh, hier ist jetzt irgendwie was anders. Hier ist jetzt jemand ein bisschen maskierter, gar nicht mehr so zugewandt und sie hat ja immer gesagt, er hat mich immer so seine Queen genannt und off-cam war ich so ein bisschen sein Bro, hat sie, glaube ich, in der Reunion gesagt. Und das ist natürlich was, da mag ich auch nochmal gemeinsam mit dir hinschauen, weil jetzt musst du dir vorstellen, also die kennen sich nicht und da ist ja am Anfang, könnte man behaupten, dass natürlich so das ein oder andere kleine Love-Bombing da schon auch vonstatten gegangen ist, denn sind wir mal ehrlich, also die meisten erleben da so ein High und so eine Aufregung, Nervenkitzel für einen Menschen, den sie gar nicht kennen und von dem sie auch gar nicht wissen, wie er aussieht. Und dass da natürlich dann relativ früh vielleicht auch so ja, ich will nicht sagen, so ein Drübersein passiert, dass man jetzt so denkt, so okay, wow, ich habe jetzt hier wirklich jemanden gefunden, mit dem ich mich blind verstehe, ohne dass ich irgendwie schon weiß, wie die Person wirklich ist. Und ich meine ja auch, die Zeit, die sich da kennenlernen, ist ja richtig, richtig kurz. Also bis zu diesem Treffen dann vor allem, müssen wir also auch so ein bisschen in den Raum, glaube ich, hineingeben. Dann treffen die aufeinander und das, was man bei ihm eigentlich ganz schön gesehen hat, ist, dass eigentlich seine Bindungsangst total krass gekickt hat. Das heißt, er hat so die klassischen Anzeichen gezeigt von einem Mann, der bindungsängstlich ist. Nämlich auf einmal ist er so wie, er wirkt ja auch dann sehr, sehr abwesend und kühl und so ein bisschen erstarrt. Und ist ihr gegenüber gar nicht mehr so liebevoll zugewandt. Sie macht dann ja irgendwie auch immer mal wieder so Avancen und Schritte auf ihn zu mit gemeinsamen Duschen oder versucht ja so Unterhaltungen anzuregen. Und er wirkt irgendwie völlig isoliert, meiner Meinung nach. Also ich finde, er wirkt schon so ein bisschen so, als würde er mauern und als würde er sich so ganz doll in sich zurückziehen. Und das ist natürlich El Clasico, könnte man sagen. Die kennen sich nicht, die sehen sich nicht. Da ist eine Wand dazwischen, da ist eine Distanz. Das heißt, er kann da Abstand halten, kann aber irgendwie Komplimente machen, sich da so ein bisschen öffnen und hineingeben. Und in dem Moment, wo sie als reale Person vor ihm steht, ist sein Nervensystem maximal überfordert und will eigentlich nur Abstand und Distanz herstellen. Und mich wundert gar nicht, dass das passiert, weil, nochmal, wir müssen uns vorstellen, wenn ich jemand bin, der tendenziell vermeidend ist, bindungsängstlich, dann ist natürlich, je näher der Kontakt für mich ist und je näher mir jemand kommt, desto überforderter bin ich, desto eher will ich weg. Jetzt kommen die aus einem Setting, wo eine Wand zwischen den beiden war, die immer, wo sie sich immer nur gehört haben, wo sie sich so in ihren Vorstellungen verlieren könnten, was sie nicht alles Tolles füreinander machen. Dann packt man sie in eine gemeinsame Wohnung, also auch noch räumlich komplett eng back together nach Kreta, also fernab von sicherer Umgebung, Heimat, fremder Ort, fremdes Land, in eine Wohnung, wo wir dann zu zweit sind und gemeinsam in dem Bett schlafen können. Das heißt, es ist so maximal Nähe, die auf dann so ein Nervensystem einströmt, was eh schon mit Nähe offensichtlich Schwierigkeiten hat. Und dann geht eigentlich nichts anderes mehr, außer ich springe halt von der Klippe oder nehme mir ein Taxi zum Flughafen oder im Fall von Bindungstrauma bedeutet das, ich gehe einfach innerlich auf Distanz. Und das ist, was er gemacht hat. Und das löst natürlich erst einmal in der anderen Person eine riesen Verwirrung aus, weil ein Nervensystem, sage ich jetzt mal, was bindungsoffen ist, das würde ja sich im ersten Impuls freuen, dass der andere jetzt da ist, ich dich sehen kann, anfassen kann, riechen kann und wir uns weiter kennenlernen können. Ein Bindungssystem, was aber Bindung mit Angst verwechselt und ständig Distanz und Abstand herstellen muss und auch Nähe boykottieren muss, weil es einfach sonst zu viel wäre, macht halt genau das, was er gemacht hat. Er fängt halt an, in den inneren Rückzug zu gehen, zu mauern und untergräbt damit auch natürlich die Gefühle, die er vorher für sie hatte. Ne? Untergräbt dann auch den Vibe und diese Connection, die da ja irgendwie auch da gewesen sein muss, sonst hätten sie diesen Schritt ja nicht gemacht. Und auf der anderen Seite hinterlässt das oftmals eine große Verwirrung und Verdrehung, weil man natürlich die Welt auf einmal nicht mehr versteht. Und jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, vielleicht liegt es jetzt dann doch an mir oder wir viben doch nicht miteinander. Das heißt, das kann halt schon auch einen großen Selbstzweifel auf der anderen Seite wieder sehen. Und das, was dann, glaube ich, so ungeschickt passiert ist, was man da, glaube ich, auch ganz gut sieht, ist so dieses Verhalten, was daraus resultiert. Also er, bindungsängstlich, fängt an, sich zurückzuziehen, tendenziell auch zu mauern und kühler zu werden und sucht irgendwie auch gar nicht mehr so richtig den Kontakt zu ihr, kann gar nicht wirklich erklären, was in ihm vorgeht, sondern beschreibt eigentlich nur, dass er es nicht mehr fühlt und dass er einfach nicht so weit ist und dass die Erwartungen und der Druck für ihn zu hoch sind. Und natürlich, er als Bindungsängstler, kreiert er sich einen Riesendruck, dass er da jetzt irgendwie bleiben muss, dass er doch anders fühlen sollte, dass das Experiment doch weitergehen soll. Das heißt, natürlich will keiner von den beiden scheitern. Aber wenn natürlich die innere Überforderung und die innere Angst so groß ist, dem allen nicht standhalten zu können, dann bleibt einfach nur noch Flucht, dann kann ich nur noch gehen. Und das, was ich immer so ein bisschen schade daran finde, ist, dass in solchen Sendungen dafür natürlich nicht sensibilisiert wird. Das heißt, also wenn ich einen Wunsch an Netflix äußern könnte, dann wäre es, bitte engagiert mich als Coach. Denn diese Situationen, kann man hervorragend regeln, wenn man den jemanden an die Seite setzen würde. Also wenn die beispielsweise da im Live dann aufeinandertreffen, auf Kreta oder Gott weiß wo, das dann zu begleiten, was in denen da wirklich vorgeht. Denn die andere Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, wenn ich jetzt an andere Paare denke, wo es ja am Anfang harmonisch war und sich dann zumindest so bis zum Altar hin entwickelt hat, wieder andere sind ja auch immer noch verheiratet nach ihrem Ja-Wort, dann muss man da natürlich auch in Frage stellen, wenn da beispielsweise zwei wenn da zwei verlustängstliche Menschen aufeinandertreffen, die tun ja alles dafür, dass der andere bleibt. Ja, das heißt, da sehen wir dann eher so People-Pleaser-Strukturen, eher was Klammerndes, was Beschwichtigendes, wohingegen die Person, die tendenziell eher vermeidend bindungsängstlich ist, die will einfach nur weg. Die gibt dem Ganzen überhaupt keine Chance mehr und in der Regel lässt sie den anderen auch noch nicht mal mehr in ihr System blicken oder in die Innenwelt. Geschweige denn, in der Regel haben die wenigsten Menschen ja wirklich Worte dafür, dass sie kommunizieren können und sagen können, ey, ich bin gerade überfordert und ich merke, ich habe ganz, ganz viele Ideen. Bei mir springt eine Angst an, ich will irgendwie Distanz schaffen. Dabei habe ich mich darauf gefreut, dich kennenzulernen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, ich habe so ein bisschen in Frage gestellt, ob zum Beispiel auch die, ich weiß es gerade nicht mehr, wie sie heißt, Andi und Jasmin, ob die nicht auch so weit gekommen sind, weil die beide tendenziell eher ein bisschen verlustängstlich sind. Also ich will denen gar nicht absprechen, dass die bestimmt auch Gefühle füreinander hatten. Aber spannend finde ich ja immer zu beobachten, okay, wo endet das, ne? Und wie gehen die wirklich miteinander um, wenn es dann einfach mal ein bisschen brenzlig wird? Und das, was ich bei den beiden halt schon am Ende auch in der Reunion gesehen habe, war ja so ein großes Bedauern eigentlich auch darüber, dass sich das, nachdem sie da wütend aufeinander waren, dann am Ende ja auch wirklich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Das heißt, ich würde denen wahrscheinlich eher unterstellen, dass sie tendenziell auch sehr verlustängstlich sind und sich bestimmt auch bis zu einem gewissen Grad in ihrem Kennenlernen zusammengerissen haben, um den anderen nicht zu verlieren. Und auch da ist es dann irgendwann schwierig, weil gerade wenn ich verlustängstlich bin, halte ich halt total viel von dir zurück. Also ich habe auch Schwierigkeiten, offen aufzutauchen und dir zu sagen, was in mir vorgeht, aber es ist eher noch so ein, ich lächle, obwohl ich innerlich eigentlich total sauer bin oder tausend Tode sterbe und zweifle halt auch immer so ein bisschen die Ehrlichkeit des anderen an. Das heißt, grundsätzlich finde ich, ist es ein super spannendes Experiment. Ich finde einfach schade, dass man gerade in dem Moment, wo sie halt wirklich aufeinandertreffen, da nicht noch eine Person wie mich beispielsweise denen an die Hand setzt und sagt, hey, lasst uns doch mal gemeinsam erforschen, wie war denn jetzt so euer erstes Get-Together? Also wie war denn so das erste Aufeinandertreffen und was passiert in euch? Weil ich glaube, wenn man denen da die Möglichkeit gibt, durch eine dritte Person wie so einen Übersetzer zu haben für das eigene innere emotionale Erleben, dass man mehr Verständnis kreieren könnte und dass man auf jeden Fall auch den einen oder anderen da ein bisschen weiter durch das Experiment begleiten könnte, ist meine Idee. Das heißt, auch hier nochmal Netflix, call me if you want to, I'm in. Ja, ansonsten super spannendes Experiment. Schön auch, dass Leute danach noch zusammengeblieben sind. Ist meiner Meinung nach auch ein Zeichen von einer hohen Eigenkapazität. Also wirklich ein Aushalten können von Gefühlen, von Zuständen, die idealerweise natürlich auch kommunizieren können, also transparent sein können meinem Gegenüber, damit der natürlich auch nachvollziehen kann, ne? Also wo stehen wir hier, was brauchen wir, was erleben wir hier miteinander? Spannend, sehr spannend. Jetzt bin ich gespannt, wie es für dich war, wenn du es geguckt hast. Deswegen lass mich doch vielleicht in den Kommentaren teilhaben, ob du auch das ein oder andere erkannt hast. Und was du davon halten würdest, wenn man Love is Blind eigentlich noch einen Coach hinzufügen würde. Ich danke dir fürs Zuhören. Denk noch dran, dir ein Infogespräch zur Ausbildung zu buchen. Und dann sage ich erst einmal, bis ganz bald, deine Kim.